Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt euch ja sehr oft gewünscht, dass ich ein Video über Black Goo mache. Hatte ich auch schon mal fertig, habe es wieder gelöscht. Das Problem für mich ist einfach, dass Black Goo sehr undurchsichtig ist. Also nicht das Black Goo an sich, sondern das Thema. Ich habe jetzt aber einen Artikel gefunden, der ist schon älter, der fasst das aber sehr gut zusammen. Also gut recherchiert, da ist auch ganz, ganz viele Quellenhinweise dabei. Und ich habe ja selber durch den Harald Kautz-Weller seine Globulis-Erfahrung damit gemacht. Das werde ich euch aber am Schluss dann erzählen. Ich würde euch jetzt den Artikel vorlesen und dann noch dazu was sagen. Im Internet kursieren seit längerem Gerüchte über eine höchst eigenartige Substanz, die als Black Goo oder Sentinel Oil, intelligentes bzw. empfindsames Öl, bezeichnet wird. Das Thema macht vor keiner noch so wilden Verschwörungstheorie Halt und hat unsere Autoren in einen öligen Sumpf aus Geheimforschungen, artifiziellen Hintergrundmächten, unerklärlichen Krankheiten, Kindesmissbrauch und nanotechnischer Beeinflussung geführt, indem sie fast versunken wären. Ein kleines Lehrstück über die Natur der Realität. Nanotechnik aus dem Abwasserrohr. Die Geschichte klingt so merkwürdig, dass sie eigentlich nur wahr sein kann. Sie handelt von einem jungen Engländer namens Alistair Martin, der Mitte der 1990er Jahre in einer Londoner Souterrain-Wohnung lebte. Dort stellte er eines Tages fest, dass er plötzlich in der Lage war, in allem die tieferen Muster und Strukturen zu erkennen, ja, einen regelrechten Durst nach Mustern und Informationen verspürte. Das betraf zum Beispiel auch Sprachen, was ihn in die Lage versetzte, innerhalb von 2 Wochen mit Hilfe von CDs mehr oder weniger fließend Portugiesisch zu sprechen. Gleichzeitig veränderte sich seine Persönlichkeit. Er wurde ruhiger, weniger aggressiv und fühlte sich reifer. Durchweg positive Eigenschaften. Doch hatten die neuen gewonnenen Fertigkeiten ihren Preis. Mehrere Jahre lang litt Martin in der Folge an unspezifischen Schmerzen, Müdigkeit und Energiedefizite. Dazu veränderte sich seine Haut, sodass sie nach seinem Bekunden die Sonne anders reflektierte. Zudem, und das war wohl der seltsamste Nebeneffekt, hatte er das Gefühl, dass sein Bewusstsein kontrolliert wurde. Die beschriebenen Charakterveränderungen kamen seiner Meinung nach nicht aus ihm selbst, sondern wurden ihm von außen auferlegt. Auf der Suche nach den Ursachen brachte ihn sein Vermieter, ein Ingenieur und hochrangiger Angehöriger des britischen Militärapparats, auf eine Spur. Die wundersame geistige Veränderung, aber auch die körperlichen Beschwerden, so der anonym gebliebene Mann, könnten mit den Dämpfen aus einer defekten Abwasserleitung neben dem Fenster Martins zusammenhängen, den er ein halbes Jahr lang ausgesetzt gewesen war. Laut Aussagen seines Vermieters stammten sie von den Resten einer Substanz, die von Wissenschaftlern einer nahegelegenen privatwirtschaftlichen Forschungseinrichtung vor einigen Jahrzehnten illegal in die Kanalisation entsorgt worden war und sich im Abwassersystem abgelagert hatte. Martin ist sich sicher, dass er durch die Dämpfe auf DNS-Ebene genetisch modifiziert worden war, wie er es ausdrückt, und zwar nicht irgendwie geistig, energetisch, sondern sehr materiell durch eine Nanotechnik, die über die Atemwege in seinen Organismus gelangt war. Von einem anderen Freund aus dem Militär hatte Martin von einer Substanz gehört, auf die die seltsamen Eigenschaften der entsorgten Flüssigkeit zuzutreffen schienen. Ihr Name: Black Goo. Zu der in 2 Interviews dokumentierten Story gehört eine lange und verwobene Vorgeschichte, die bis zum Falklandkrieg zurückreicht. Zur Erinnerung: Im Frühling 1982 schickte das britische Establishment eine Kriegsflotte inklusive Atom-U-Booten aus, um im Atlantik zwischen Südamerika und der Antarktis ein paar karge und weitgehende menschenleere Inseln zurückzuerobern. Diese hatte Argentinien nach Ansicht der Engländer ein paar Wochen zuvor widerrechtlich besetzt. Der Krieg endete nach wenigen Wochen mit einem glorreichen Sieg der britischen Navy. Was die Öffentlichkeit nicht erfuhr, der eigentliche Anlass und die Beute soll ein intelligentes Öl gewesen sein. Eben jenes Black Goo, dessen Dämpfe Martin Jahrzehnte später eingeatmet haben will. Der Terminus geht auf einen Pionier der Nanotechnik zurück. Eric Drexler skizzierte 1986 ein Weltuntergangsszenario, in dessen Zentrum ein fiktiver, sich selbst replizierender Nanobot-Organismus namens Grey Goo, zu Deutsch graue Schmiere, stand. Einmal außer Kontrolle geraten, hätte dieser Nanoorganismus sich rasant vermehren und binnen kürzester Zeit seine Umwelt infiltrieren und regelrecht auffressen können. Das Grey hatte für Drexler also nicht mit der Farbe der Substanz zu tun, sondern sollte ausdrücken, dass sie trotz ihrer primitiven Natur dazu fähig sei, alles Leben auszulöschen. Ganz ähnliche Eigenschaften werden dem Black Goo attestiert, wobei das Black darauf zurückgeht, dass die Substanz ursprünglich in Rohöl gefunden worden sein soll. Eigentlich endete der Falklandkrieg mit dem Waffenstillstandsabkommen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni. Doch vorbei war er im Grunde erst eine Woche später, nämlich an dem Tag, als die Briten die quasi nebenbei eroberte argentinische Forschungsstation Corbeta Uruguay buchstäblich in die Luft jagten. Offiziell war die Station mit der Erfassung von meteorologischen, ozeanografischen und glaziologischen Daten betraut. Gleichzeitig diente sie als wichtiger Außenposten der argentinischen Militärjunta. Sie befand sich nicht direkt auf den Falklandinseln, sondern auf einer der südlichen Sandwich-Inseln, die in der gleichen Region nahe der Antarktis liegen. Die Insel trägt den Namen Morell. Eine andere Bezeichnung lautet jedoch Thule Island, ein Name, der an einen anderen modernen Mythos gemahnt. Dass es tatsächlich um mehr gegangen sein könnte als die Zerstörung der Station, zeigt nicht nur die Gewalt der Explosion. Auch die Anwesenheit einer großen Einheit von Spezialeinsatzkräften, flankiert von 3 staatlichen Kriegsschiffen, weist möglicherweise auf einen anderen Hintergrund als den offiziellen hin. Einigen Quellen zufolge waren die Argentinier weniger an irdischen Messdaten interessiert. Vielmehr sollen sie auf Thule Island Kontakt zu einer humanoiden blauen IT-Rasse gepflegt haben, die dort in einer Untergrundbasis mit dem Black Goo gearbeitet haben soll. David Griffin, Gründer von Exopolitics UK, verweist in einem Vortrag über Black Goo an dieser Stelle auf Alec Newbold. Alec Newbold, ein neuseeländischer Ingenieur, der angeblich 1989 von den Blauen entführt worden ist. Newbold will von seinen Entführern erfahren haben, dass das Black Goo einst von einer boshaften IT-Gruppe auf der Erde zurückgelassen wurde. Die Substanz sollte es ihnen ermöglichen, den Planeten Erde auf Knopfdruck terraformieren zu können. Als Auslöser sollte ein aus dem All gesendetes Signal dienen. Für den Fall, dass die bösen ETs durch eine andere Rasse von der Erde vertrieben würden, könnten sie den Planeten durch den Terraforming-Prozess auch für die potenziellen Eroberer unbewohnbar machen. Laut Newbold haben die blauen ETs das Black Goo als planetare Bedrohung verstanden und versucht, es unschädlich zu machen. Newbold spricht von De-Engineering. Die Falkland-Region hätte sie für ihre Experimente gewählt, weil die Substanz in kalten Temperaturen besser zu handhaben sei und sich in einer wärmeren Umgebung explosionsartig replizieren würde. Die komplette Geschichte seiner Entführung hat Alec Newbold in seinem Buch Co-Evolution festgehalten. Es trägt den Untertitel »Die wahre Geschichte eines Mannes, der für 10 Tage zu einer außerirdischen Zivilisation mitgenommen wurde« und ist 2011 neu aufgelegt worden, als Newbold durch visionsartige Träume reaktiviert wurde. Den Neuseeländer kann man in unserer Geschichte durchaus als einen Akteur bezeichnen, denn der Topos intelligentes bzw. bewusstes Öl scheint auf ihn zurückzugehen. Das Thema blaue ETs bzw. blaue nicht-irdische Wesen wiederum finden sich in jahrtausenden alten Mythen ebenso wie in modernen Entführungsgeschichten. Doch würde eine Erörterung ihrer Präsenz hier zu weit führen, genau wie Verweise auf den Mythos Neuschwabenland, die Expedition High Jump des Admiral Byrd und die englische Antarktis-Operation Tabarin, die in diesem Zusammenhang oft erwähnt werden. New World war es schließlich auch, der später über einen Informanten des südafrikanischen Geheimdienstes erfahren haben will, dass das auf Morell bzw. Thule Island erbeutete Black Goo nach England gebracht worden sei, wo es in den Forschungslaboren zweier Rüstungsunternehmen landete, Marconi Electronics und Plessey Telecommunications. Über die konkreten Geschehnisse in beiden Unternehmen ist wenig bekannt. New World südafrikanischer Informant will von einem ehemaligen Studienkollegen erfahren haben, dass man dort mit dem Öl zu experimentieren begonnen habe und es mittels Radiowellen programmieren wollte. Eines Tages sei das Öl dann aktiviert worden, wodurch es zu einer Interferenz mit Wettersatelliten gekommen sei. Ein Hinweis auf die Terraforming-Absichten der bösartigen ETs? An die Öffentlichkeit gelangt und als Faktum bestätigt ist immerhin, dass es innerhalb der folgenden 5 Jahre eine ungewöhnlich hohe Zahl von Selbstmorden und Unfällen meist junger Elektronik- und Computerspezialisten gab, die allesamt in Dienst dieser beiden Unternehmen standen. Ihre Firma hat Verbindungen zu Star Wars, der Tod britischer Wissenschaftler, Selbstmorde oder Verschwörung, titelte damals die Los Angeles Times. Doch ist nicht allein die Anzahl bemerkenswert, sondern mehr noch die Todesumstände, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregten. Diese waren teils bizarr. So enthauptete sich ein 26-jähriger Programmierer, indem er sich eine Schlinge um den Hals legte, das andere Ende an einem Baumband in sein Auto stieg und mit dem Gaspedal im Anschlag durchstartete. Zwei seiner Kollegen wurden im Abstand von 3 Monaten mit einer Plastiktüte um den Kopf und mit Seil bzw. Klebeband fixiert tot zu Hause aufgefunden. Die Gerichtsmedizin ging von einem Unfall aus. Die einzelnen Geschichten sind in dem 1991 erschienenen Buch Open Verdict, das Journalisten Tony Collins dokumentiert, das insgesamt 25 Opfer auflistet. David Griffin vermutet, diese Todesfälle seien vor allem darauf zurückzuführen, dass die Briten damals im Gegensatz zu den Amerikanern weder über die Erfahrung noch die Voraussetzungen verfügten, mit diesen Dingen umzugehen. Sowohl er als auch Alistair Martin gehen davon aus, dass Firmen wie Marconi und Plessey als Tarnorganisationen dienten, um das Black Goo experimentell unter anderem auch am Menschen zu erforschen, ohne sich über die Folgen im Klaren zu sein und ohne sich und vor allem die Versuchsteilnehmer vor den potenziellen negativen Auswirkungen zu schützen. Ab diesem Punkt verliert sich die Spur des Öls zusehends. Alistair Martin behauptet, von seinem Vermieter erfahren zu haben, dass man die Experimente zumindest in einer Londoner Forschungseinrichtung abbrach, um das Black Goo dann ausgerechnet in den städtischen Kanalisationen zu entsorgen, womit wir wieder bei Martins seltsamer Verwandlung angelangt wären. Während Martin eher zufällig mit dem Black Goo konfrontiert wurde, soll es anderen ganz bewusst verabreicht worden sein. Wir betreten nun die dunkle Welt der Mind-Control-Experimente und schwarzmagischen Rituale. So berichtet zum Beispiel die 27-jährige Rachel Adams in mehreren Interviews erstmal als 7- und später als 14-Jährige zusammen mit hunderten anderen Kindern in einem unterirdischen Geheimlabor verschiedenen Experimenten und Torturen ausgesetzt worden zu sein, um das mitunter sogar im Beisein der Queen of England und anderen hochrangigen Angehörigen der britischen Elite. Unter anderem soll den Opfern auch Black Goo injiziert worden sein, was angeblich wahnsinnige Schmerzen verursachte. Rachel erzählt, dass ihr das Black Goo während eines Experiments in einem solchen Untergrundlabor direkt ins Knochengewebe gespritzt wurde. Mit den brennenden Schmerzen ging das Gefühl einher, als ob etwas Intelligentes durch ihren Körper kroch, und ihre Nase fing zu bluten an. Als sie darauf in den Waschraum eilte und in den Spiegel sah, waren ihre Augen völlig schwarz. Was dann folgte, war laut Rachel das Gefühl, in eine Art schwarzes Loch gezogen zu werden, verknüpft mit schrecklicher Angst und sehr starkem Unwohlsein. Ihr kam es vor, als würde das Black Goo ihre negativen Emotionen nicht nur übersteigern und verstärken, vielmehr erkannte sie diese gar nicht mehr als ihre eigenen, ganz ähnlich wie bei Alistair Martin. Rachel versuchte, gegen den Sog anzukämpfen, was ihren Zustand nur verschlimmerte. Schließlich gab sie auf und konzentrierte sich stattdessen auf sich selbst, bis sie einen inneren Frieden gefunden hatte. Mit Erreichen dieses Ruhegefühls wurden auch ihre Augen schlagartig wieder klar. Wieder spürte sie ein Kriechen in sich, das sie mit der Injektion in Verbindung brachte, doch diesmal schien es, als würde die Substanz das Black Goo versuchen, ihren Körper zu verlassen. Am darauffolgenden Abend litt sie abermals unter Nasenbluten und erbrach sich. Es schien ihr, als wolle die Substanz auf jeden erdenklichen Weg hinauskommen. Rachel berichtete, dass sie zu den wenigen Kindern gehört habe, die durch derartige Erlebnisse stärker geworden seien. Die meisten Kinder aber sollen sich nicht überlebt haben. Sinn und Zweck der Experimente sei es gewesen, die Widerstandsfähigkeit und Überlebensfähigkeit zu testen, um die Probanden später möglicherweise als gehirngewaschene Supersoldaten zu instrumentalisieren. Soldaten herausragend mit körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Die Kinder seien derart nicht willkürlich ausgewählt und entführt worden, sondern entstammten bestimmten Blutlinien aus der ganzen Welt. Rachel selbst gibt, wie auch Alistair Martin an, medial begabt zu sein, also über telepathische und hellseherische Fähigkeiten zu verfügen. Ihren Aussagen zufolge seien die Überlebenden nach dem Kontakt mit Black Goo aber mitfühlend und offen damit kriegsuntauglich geworden. Weiter erzählte sie den Entführern, sei es außerdem darum gegangen, die Energie aus den Schmerzemotionen der Kinder mittels magischen, anmutenden Praktiken abzusaugen. Verrückt, nicht weniger als der Rest der Geschichte. Noch verrückter aber ist, dass Rachel kein Einzelfall ist und wie die meisten anderen Betroffenen durchaus glaubwürdig erscheint, sodass man die gesamte Angelegenheit nicht einfach vom Tisch wischen kann. Um später weitere Untersuchungen zu ermöglichen, hat deshalb der irische Ex-Radiojournalist Miles Johnston seit den 1970er Jahren hunderte Stunden Interviews mit Entführungsopfern wie Rachel Adams und ähnlichen Zeugen geführt. Sie sind unter dem Stichwort Ammach Project im Internet zu finden und bilden in ihrer Gesamtheit einen Teil des großen Puzzles ab, in dem auch das Black Goo eine wichtige Rolle zu spielen scheint. Seit Herbst letzten Jahres sind darüber hinaus Zeugenaussagen über rituelle Kindermorde mit Beteiligung des niederländischen Königshauses öffentlich zugänglich. Entsprechende Vorwürfe sind zwar nicht neu, doch sind sie konkreter geworden und die Akteure werden beim Namen genannt. Die Beschaffung der Opfer war unter dem Projektnamen Octopus organisiert. Doch versuchen wir, die Spur des Black Goo weiter zu verfolgen, um zu zeigen, welche Ausmaße die Spekulationen um die geheimnisvolle Substanz angenommen haben, müssen wir noch mehr etwas weiter ausholen und uns mit einem historisch-mythologischen Thema auseinandersetzen, das Betroffene, etwa Rachel Adams und einschlägige Forscher, immer wieder in ihre Überlegung zur Natur des Black Goos mit einbeziehen: die Archonten. Der Begriff Archonten, englisch Archons, stammt aus dem Altgriechischen und hat je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen. Eine ist Herrscher, das Erz im deutschen Erzengel ist vom englischen Archangel abgeleitet. Den Nag-Namadi-Schriften zufolge, die als wichtige Zeugnisse für frühchristlichen Gnostik gelten, sind jedoch keine menschlichen Herrscher gemeint, sondern anorganische, artifizielle Wesen mit Tierköpfen, die in einer frühen Phase der Schöpfungsgeschichte die Erde geentert haben und sich seitdem im Hintergrund als unsere Erschaffer aufspielen. Im Hintergrund deswegen, weil sie meist von einer Geistebene aus agieren, also keine materiell realen Wesen im üblichen Sinne sind. Zu diesen Aktionen gehören zum Beispiel auch Entführungen von Menschen, die durch ihre Diener, die als kleine graue Wesen beschrieben werden. Die Archonten selbst werden von den frühen Gnostikern als Geistwesen des Bösen bezeichnet, die sich zumindest zeitweise auch auf unsere Realitätsebene manifestieren können. Trotz dieser existenziellen Beschränkung verkündet selbstbewusst der höchste Archont, der zudem noch blind ist, er wird in anderen Texten auch Demiurg genannt: Es gibt keinen Gott außer mir. Die Aussage deckt sich mit der aus dem Alten Testament, wo Jahwe bekanntlich sinngemäß das Gleiche behauptet. Sie taucht auch in einer neueren Entführungsgeschichte in einer Traumvision auf, wo das weibliche Opfer von einem ihrer Peiniger zu hören bekam: Ich bin der einzige und wahre Gott und du bist mein Eigentum. Auch dass die Archonten den Menschen befallen, indem sie den menschlichen Geist besetzen, ist in den alten Texten bereits beschrieben. Ihr Ziel besteht laut dem Mysterienforscher John Lash darin, das originäre menschliche Schöpfungsbewusstsein zu erforschen und auszuschalten, weil sie dieses als artifizielle Intelligenz nicht selbst besitzen. Demzufolge werden sie in den Texten auch als Täuscher und Betrüger bezeichnet, zu deren Masche unter anderem gehört, der Menschheit einen kommenden Erlöser zu suggerieren. Eine messianische Masche, die uns sowohl in den fundamentalistischen Ausprägungen der drei großen monotheistischen Religionen begegnet, als auch in zahlreichen New Age-Strömungen. Die gnostische Schöpfungsgeschichte mit den Archonten zieht sich seit der Frühzeit wie ein roter Faden durch alle möglichen Mysterienschulen, Verkündungen und sonstigen esoterischen und religiösen Schriften. Ein prominentes Beispiel in der neuzeitlichen Literatur ist der amerikanische Dichter Howard Phillips Lovecraft, der besonders in seinem Cthulhu-Mythos von den großen Alten auf die Archonten Bezug nimmt. Sein bekanntestes Werk ist das Necronomicon. Auch David Icke spricht in seinen neueren Werken nicht mehr von Reptiloiden, sondern von eben jenen Wesenheiten. Die moderne Filmindustrie hat den Faden ebenfalls aufgenommen. Sowohl eine schwarze, ölige Flüssigkeit als auch eine mächtige, hochtechnisierte fremde Spezies als Schöpfer der Menschheit bilden die Basis einiger Filmgeschichten. Jüngstes Beispiel ist der Hollywood-Blockbuster Prometheus von Alien-Regisseur Ridley Scott. Wie stark der Mythos selbst in die Wissenschaftskultur hineinreicht, zeigte der 2006 ausgeschriebene Archon Genomics X-Prize, der 10 Millionen Dollar für die Erfindung einer Technik zur Entschlüsselung des menschlichen Genoms auslobte. Was das Black Goo angeht, so scheint Rachel Adams die erste zu sein, die eine Verbindung zwischen ihm und den Archonten hergestellt hat. Im oben erwähnten Interview spricht sie davon, dass das Black Goo mit den gnostischen Lehren über die Archonten verknüpft ist. Auch sie sollen tiefschwarze Augen haben. Adams vermutet, dass die Wesen mit Black Goo angefüllt sind oder gar teilweise daraus bestehen. Offenbar geht sie davon aus, dass das Goo den geistigen Archonten als eine Art Trägersubstanz dient, um in der stofflichen Welt zu wirken und den Menschen ihre Energien abzuzapfen. Sie spricht davon, dass die Archonten respektive das Black Goo einen Wirtskörper mit einem sauren pH-Wert benötigen und über Löcher in der Aura bzw. dem Energiekörper in diesen gelangen. Das alles klingt reichlich schräg, aber offenbar nicht schräg genug, um nicht von anderen aufgegriffen und weitergesponnen zu werden. Einer davon ist Harald Kautz-Weller, ein deutscher Privatforscher, Autor und Unternehmer, der versucht, paranormale und umstrittene grenzwissenschaftliche Phänomene mit naturwissenschaftlichen Ansätzen zu verbinden. Zu diesen Phänomenen zählt auch das sogenannte Morgellons-Syndrom. Eine rätselhafte Erkrankung, bei der Fasern und andere Fremdmaterialien unter der Haut der Betroffenen erheblich auch psychische Irritationen hervorrufen. Unter Schulmedizinern gilt das Syndrom mehrheitlich als Dermatozoenwahn. Erst seit einigen Jahren ist es zumindest in den USA als Rare Disease gelistet, also als seltene, aber immerhin anerkannte Krankheit. Über die Ursache ist zumindest offiziell nichts bekannt. Kautzweller schließt aus den Symptomen und Empfindungen Morgellons Betroffener, dass die grundlegende Ursache des Syndroms feinstofflicher Natur sind. Angeblich handle es sich um Besetzungen durch nichtirdische Wesenheiten, die Archonten, die den Menschen als Energiereservoir nutzen. Das Black Goo soll, siehe Rachel Adams, die Trägersubstanz des Archontenbewusstseins sein. Kautzweller bringt an dieser Stelle eine zweite Art des Black Goos ins Spiel, die angeblich von NS-Wissenschaftlern in Millionen Jahre alter Ölschiefer gefunden wurde. Er schreibt dieser zweite Art eine bösartige Qualität zu und assoziiert sie mit einem primitiven reptiloiden Bewusstsein. Seine Vorstellungen und Behauptungen in Gänze wiederzugeben, würde jedoch weit über den Rahmen dieses Artikels hinausgehen. Andere private Morgellons-Forscher wie der deutsche Mark Neumann hingegen erklären das Syndrom eher konventionell und klingen dabei durchaus plausibel. Insgesamt bleiben, was das Thema Morgellons, Black Goo und Archonten angeht, mehr Fragen als Antworten. Statt uns in Spekulationen zu verirren, versuchen wir lieber, die Black Goo-Saga weiter aufzurollen. Das intelligente Öl nämlich stand nach dem Falklandkrieg angeblich ein zweites Mal im Zentrum eines internationalen Konflikts. Im April 2010 kam es auf der Ölbohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko zu einer Explosion, bei der rund 800 Millionen Liter Rohöl aus einem beschädigten Bohrloch austraten. Im Juni desselben Jahres eröffnete ein anonymer Nutzer des Verschwörungsforums goodlikeproduction.com einen Thread namens Something Just Went Berserk in the Gulf of Mexico. Dort veröffentlichte er Informationen, die er angeblich über einen verschlüsselten internationalen Notfallkanal, DID, der französischen Regierung empfing. Aus den Nachrichten ging hervor, dass sich um die Unglücksstelle im Golf herum militärische U-Boote und Schiffe aus mindestens 7 Nationen aufhielten. Die Lage schien angespannt zu sein, nachdem ein französisches U-Boot von den Amerikanern attackiert worden war. Grund für die Attacke und weitere kleinere Scharmützel war offenbar eine geheimnisvolle Fracht, die das französische U-Boot eingesammelt und an Bord genommen hatte. Im Verlauf des Reads klinkten sich immer mehr interessante Nutzer ein und versuchten aus den Kommunikationsschnipseln des DID-Kanals ein sinnvolles Gesamtbild zu skizzieren. Mit der Zeit erhärtete sich der Verdacht, dass die Nachrichten des OPs Teil eines kontrollierten Leaks waren. Was damit bezweckt werden sollte oder wer genau dahinter stand, ist ungewiss. Die Diskussionen um die Postings halten bis heute an. Nicht alle Punkte konnten abschließend geklärt werden, doch der Berserk-Mythos hat gewaltige Ausmaße angenommen. Es folgt der Versuch einer Rekonstruktion. Angeregt durch die Bohrungen und schließlich die Explosion der Deepwater Horizon öffnen sich natürliche geologisch bedingte Risse am Meeresboden des Golfs von Mexiko. Aus diesen Rissen tritt ein mutmaßlich prähistorischer Nanoorganismus aus, der sich an das Rohöl zu binden scheint und allerlei merkwürdige Fähigkeiten an den Tag legt. Er soll metallische oder kristalline Strukturen aufweisen und über magnetische Eigenschaften verfügen, die sich störend auf die technischen Geräte von Schiffen und U-Booten auswirkten. Der Organismus wird als intelligentes Öl beschrieben. Nachdem das französische U-Boot eine Probe des Organismus an Bord genommen hat, kommt es auch bei der Crew zu psychischen und physischen Effekten, die entfernt an die Morgellons-Krankheit erinnern. Die Situation gerät zusehends außer Kontrolle und es gibt Tote. Einerseits durch die militärische Intervention der Amerikaner, die gewaltsam versuchen, an die französische Fracht zu kommen, andererseits wegen der unvorhersehbaren Effekte des Organismus auf Technik und Besatzung. Den Franzosen gelingt es schließlich, die Fracht in Sicherheit zu bringen. Wie und ob der U-Boot-Krieg weitergeht, ist nicht bekannt. Dafür ergibt sich ein mehr oder minder kohärentes Bild über die tieferen Hintergründe der Geschichte, die sich in einigen Punkten mit Alec Newalls Interpretation des Black Goose deckt. In einem seiner letzten Postings fasste der OP zusammen: Der Organismus ist aus dem Winterschlaf erwacht und leistet die nötige Vorarbeit, um die Ozeane zu transformieren. Es wird spekuliert, dass er mit Bakterien oder anderen Organismen auf DNS-Ebene kommunizieren kann. Obwohl der Organismus selbst urzeitlicher Abstammung ist, scheint er von einer außerirdischen Präsenzrasse darauf programmiert zu sein, still zu überwintern und zu einer bestimmten Sonnenzeit und Position aufzuwachen, kurz vor deren Rückkehr. Wir wissen leider nicht, was diese kurz zuvor bedeutet. Es könnte sich um Monate oder Jahre handeln. Ich glaube nicht, dass der Organismus absichtlich versucht, alles Leben auf dem Planeten zu töten. Er versucht nur, die Umgebung für seine Meister etwas bewohnbarer zu machen. Interessant ist, dass die Russen in der Vergangenheit bereits Erfahrungen mit dem intelligenten Öl gesammelt und eine Technik entwickelt haben sollen, um es zurückzudrängen. Darüber hinaus soll es im Wesentlichen zwei internationale konkurrierende Fraktionen geben. Eine Gruppe, die sich als Wächter des Organismus und als Abkömmlinge seiner außerirdischen Erschaffer sieht, China, und eine zweite, ein internationales Kommando namens Odessa, das verschiedene Methoden erwägt, um das Ausbreiten des Organismus einzudämmen. Wenn Sie die geopolitischen Dimensionen dieses Themas interessieren und Sie über die neuesten Mutmaßungen und Verbindungen auf dem Laufenden bleiben möchten, sollten Sie die Berserk Streets in Krani Conspiracy Forum verfolgen. Hierhin hat sich der harte Kern der ursprünglichen GLP-Rechercheure zurückgezogen. Auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, ist, wie Sie sicherlich gemerkt haben, bei diesem Thema nahezu unmöglich. Hierzu kommt die Problematik, dass die Begriffe Black Goo oder intelligentes Öl in so vielen Zusammenhänge fallen, dass niemand weiß, ob überhaupt immer dieselbe Substanz gemeint ist. Mal ist sie schmierig, schleimig, mal flüssig und intelligent, mal im Stein versteckt. Zudem wird oft nicht deutlich, ob bestimmte Schlüsselbegriffe metaphorisch gemeint sind oder wörtlich. Und wenn wörtlich, so ist immer noch unklar, wie ein Begriff definiert ist, was also genau damit gemeint ist. Eine Droge verändert schließlich auch unser Bewusstsein, wie das Black Goo es tun soll. Trotzdem würde man sie deshalb nicht als bewusste empfindende Substanz bezeichnen. Radioaktive Stoffe können ebenso wie einige Bakterien oder Pilze die DNS ihres Wirtes verändern. Doch werden sie damit zu Nanomaschinen? Eine mögliche Version der Geschichte wäre die folgende: Irgendwann in grauer Vorzeit lagerte eine fremde Macht bösartiger ETs oder eben die Archonten irgendwo auf dem Planeten einen Organismus ein, der zu einer bestimmten Zeit aktiviert werden soll, um die Lebensbedingungen auf der Erde nach den Vorgaben ihrer Erschaffer zu verändern. Diejenigen, die das verhindern wollten, wurden ihrerseits überrumpelt und die Substanz geriet in den Fokus streng geheimer Forschungsobjekte, die allerdings aus dem Ruder liefen und mit ihnen die Substanz, die nun dabei ist, den Planeten zu Terra bzw. transformieren. Doch in welche Richtung? Und was hat sie vor? Warum verhilft sie einem Alistair Martin zu außergewöhnlichen Fähigkeiten, während sie sich in anderen als bloße Krankheit mit selbstsamen Nano-Auswüchsen manifestiert und in wieder anderen nur negative Gefühle bestärkt, während sie das Weite sucht, wenn man meditiert? Und wem darf man überhaupt Glauben schenken, wo doch niemand mehr in der Hand hat als einige lose Fakten, einige kaum zu erklärende Erfahrungen und einen bunten Strauß aus Mutmaßungen? Wer befriedigende Antworten erhalten will, muss zuvor die richtigen Fragen stellen. Doch angesichts der unbefriedigenden Faktenlage rund um das Thema ist das leichter gesagt als getan. Brechen wir dazu einmal aus unseren gewohnten Denkmuster aus und betrachten das Thema aus einer Perspektive, die uns über den Black-Goo-Mythos hinaus etwas lehren kann. Im konventionellen Denken unterteilen wir die Welt gewöhnlich streng in materiell, gleich real bzw. objektiv existierend und geistig, nicht oder weniger real und nur subjektiv existierend. Dazu kommt eine strikte Trennung zwischen Ich und Welt, was gleichbedeutend ist mit Innen und Außen. Was aber, wenn das gar nicht stimmt, wenn beide Unterteilungen nur künstlich sind, mithin Konstrukte? Dass diese Trennung mindestens problematisch ist, zeigt schon der Umstand, dass die Außenwelt im Bewusstsein erscheint, weil sie dort abgebildet wird. Andernfalls könnten wir sie gar nicht wahrnehmen. Dazu kommt das Problem, dass es Materie im Sinne kleinster Teilchen gar nicht gibt. Wenn es aber gar keine Materie gibt, was ist dann da draußen? Oder gibt es möglicherweise gar kein Außen? Wenn es kein Außen gibt, würde es logisch auch kein Innen geben. Die dritte Möglichkeit, beides wäre eins, kann das sein? Dafür spricht immerhin, dass sich Bewusstseinsinhalte materiell manifestieren können. Ein geläufiges Beispiel sind die Brandblasen, die sich nach hypnotischen Feuersuggestionen auf der Haut zeigen können. Auch die sogenannten Synchronizitäten kann man so deuten, beziehungsweise hat sie C.G. Jung so gedeutet, als Kreation des Geistes, die sich materialisieren. So wurde zu Jungs Zeiten auch das sogenannte Ektoplasma interpretiert, eine merkwürdige Masse, die oft während spiritistischer Sitzungen erschien. Wenn der menschliche Geist jedoch Brandblasen ohne Feuer manifestieren kann, warum sollte das nicht auch mit anderen Dingen und sogar kompletten Szenarien möglich sein? Mit Aliens, Entführungen, Archonten und bewusstem Öl? Könnte das sein? Der bereits erwähnte John Lash siedelt die Archonten in genau einer solchen Zwischenwelt an, wenn er schreibt: Der ontologische Status der Archonten ist dual. Sie existieren unabhängig von der Menschheit als eine Alien-Spezies und sie existieren als Präsenz in unserem Bewusstsein, vielmehr als eine Reihe von Programmen, die in unserer geistigen Umwelt wirken. Doch woher will er wissen, dass Archonten auch unabhängig von uns existieren? Und wen oder was sieht ein medial Begabter, wenn in seiner Welt Wirklichkeit Archonten, ähnliche Wesen, kleine Graue oder die Queen bei okkulten Experimenten an Kindern auftauchen? Haben seine Visionen überhaupt eine allgemeine Gültigkeit oder beschränken sie sich nicht vielmehr auf seine persönlichen Bewusstseinsrahmen? Andererseits gibt es in vielen fanatisch anmutenden Berichten übereinstimmende Elemente, die doch auf die objektive Existenz solcher Phänomene hinweisen oder etwa nicht. Die Antwort, Subjektivität oder Objektivität, gibt es nur, wenn man von getrenntem Bewusstsein ausgeht. Dann allerdings würden parapsychologische Phänomene nicht existieren können. Und dass sie existieren, daran besteht schließlich nur noch bei sehr hartbleibenden Materialisten ein Zweifel. So gesehen kann man interdimensionale Geschehnisse auch als Beleg für eine Art kollektiven Bewusstseinsraum sehen, der nicht vergessen mit der Welt identisch wäre. Der moderne Black-Goo-Mythos lehrt uns damit genau wie seine antiken Vorgänger auch etwas über unser Innen, unsere Psyche, die Angst vor der Übernahme durch etwas Fremden, etwa vor einer allmächtigen Technik oder den Wunsch nach einer Transformation, sei sie planetar oder individuell. Ob der Mythos und damit das intelligente Öl auch ein Teil der greifbaren Realität ist, das müssen Sie selbst entscheiden. Für Rachel Adams, Alec Newbold und Alistair Martin bestehen in dieser Frage sicherlich keine Zweifel. Ja, liebe Freunde, der Artikel ist hier zu Ende. Es gibt, ich verlinke euch das in der Videobeschreibung, 30 Verweise. Also das steht immer, wenn ihr lest, da steht 1, 2 bis 30. Das sind dann immer Quellen angegeben. Da könnt ihr dann da draufklicken und nachschauen. Und Literatur ist natürlich noch angegeben, von Dieter Bröers zum Beispiel, Der verratene Himmel, von Michael Talbot, Das holographische Universum und so weiter und so fort. Da ist ganz, ganz viel drin. So, und jetzt, ja, was sage jetzt ich dazu? Also zunächst mal, wie es auch in dem Artikel steht, es ist echt sehr schwer, da irgendwie durchzublicken und so wirklich an wirkliche Beweise zu kommen, auch ganz schwer. Es gibt schon ein paar Sachen, aber es ist wirklich schwierig. Und ich glaube schon, dass da ein bisschen was dran ist, aber dass da natürlich auch viel, wie es immer ist, dazu gedichtet wird. Und ich finde auch den Harald Kautz-Weller, den finde ich echt, finde ich gut. Schaue ich mir immer wieder mal an, auch die alten Sachen. Da gibt es auch viel auf Englisch von ihm. Ist schade, dass es nicht alles auf Deutsch gibt. Sehr interessant auf jeden Fall. Und dann kann ich euch jetzt noch einen Tipp geben. Da gibt es nämlich auch ein Video von Gedanken der Zeit, nennt sich der Kanal. Da gibt es auch ein Video über Black Goo in Pyramiden gefunden und, und. Der scheint ein ganz netter Kerl zu sein, wo das macht, hat eine sehr ruhige Art. Recherchiert da, zeigt das dann im Video. Also ich finde den persönlich super und habe da auch schon mal eine ganze Nacht mit seinen Videos verbracht. Also vielen Dank dafür, hat mich gut unterhalten und war auch sehr aufklärend. Könnt ihr mal reingucken bei ihm. Ja, Black Goo, ich habe mir diese Globulis bestellt, das ist schon lange her, bei dieser Bio-Firma da von dem Harald Kautz-Weller und habe die auch nach Anweisung genommen, circa 4 Wochen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich überhaupt gar nichts gemerkt. Nichts. Ich bin halt ehrlich. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht oder vielleicht bin ich einfach nicht der Typ für sowas. Aber es ist einfach irgendwie gar nichts passiert. Also ich möchte jetzt das Produkt nicht schlecht reden oder so. Vielleicht, wie gesagt, liegt es an mir. Da muss jeder seine Erfahrung machen. Ganz einfach. Aber wie gesagt, ich habe leider nichts gemerkt. Und im Nachhinein denke ich mir auch, was hat denn mich da geritten, wenn da echt irgendwas, da steht ja auch dabei, dass da eine außerirdische Substanz drin ist. Was hat mich da geritten, dass ich dann das auch nehme, gell? Also im Nachhinein bedacht denke ich mir, jetzt würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen, aber ich war halt so neugierig. Ja, liebe Freunde, das Video ist sehr lang, der Artikel war wahnsinnig lang, aber ich finde ihn echt aufschlussreich und ich habe den deswegen vorgelesen, weil ich hätte schon alles erzählen können, aber bis ich das alles erzähle, dann würden wir jetzt nicht bei, jetzt sind wir bei 42 Minuten, dann wären wir jetzt bei wahrscheinlich 2 Stunden 42 Minuten. Und da würde jeder schon 1000 Mal abgeschalten haben, wäre nicht Sinn und Zweck der Sache. Und da das ja eigentlich so genau oder noch besser drin steht, natürlich, wie ich das sagen wollte, ist es ganz tolle Sache gewesen, der Artikel. Der ist doch schon ein paar Jährchen alt, aber ich finde den echt gut. Und wie es auch drin steht, jeder muss sich da seine eigenen Gedanken drüber machen. Also auch zum Thema Archonten. Das ist ja auch, harter Tobak, sage ich mal. Ja, liebe Freunde, ich danke euch für alles. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr wieder einschaltet oder in Telegram, wenn da Leute noch dazukommen und auch für die Unterstützung, auch die finanzielle, hilft einem wirklich, mir hilft es gerade sehr. Und ja, das war's jetzt. Es reicht von der Zeit her. Alles Gute und bis bald.